Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick. Ich freue mich riesig auf eine neue Aufnahme. Und heute bei mir sind
6.
Glückwunsch.
Bam. Wann bist du denn aufgestanden? Was heißt denn für dich früh aufstehen, Yannick?
Ja, da habe ich heute Morgen richtig viel drüber nachgedacht, weil so bei so einem Musikerlebensstil heißt früh aufstehen, glaube ich, etwas, was jetzt vielleicht viele von unseren HörerInnen gar nicht so nachvollziehen können. Bei mir früh aufstehen heißt vor 8 Uhr. Also alles, was vor 8 ist, ist für mich früh. Und das war heute, war es...
Da gehe ich mit.
7.30 Uhr, wo der Wecker das erste Mal geklingelt hat.
Das ist ja auch nicht spät. Das ist ja schon...
Ja. Naja, aber ich habe einen Schrebergarten und da muss ich am Samstag muss ich zur Gemeinschaftsarbeit und die fängt um 8 Uhr morgens an. Und das ist für, ich habe es noch nie angesprochen in dem Treffen von den KleingärtnerInnen, aber ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht wirklich der Einzige, den das stören könnte, dass diese Gemeinschaftsarbeit um 8 Uhr anfängt auf dem Samstag.
Weiß man nicht. Ich glaube, das stört viele, aber vielleicht gehört es so dazu, dann so, ne? Morgens
muss auch
in die
Opfer
Natur.
Bringen für den Opfer Garten. Bringen.
Ja, aber man, ja, aber das Opfer könnte man ja auch um 10 Uhr morgens bringen. Das muss ja nicht zusätzliches Leid noch
es
auf
muss,
einen.
Es muss wehtun.
Ja, das, ja, naja, gut.
Aber es gibt so ganz unterschiedliche Entwürfe. Eigentlich sind ja die klassischen Musikerinnen und Musiker ja extrem disziplinierte Gattungsmenschen. Und trotzdem gibt es da welche, die echt immer früh aufstehen. Es gibt auch so, ich nenne ihn nicht näher, ein Mitglied unseres Orchesters, das eigentlich, wenn es nicht nötig ist, nicht vor 12 aufsteht und manchmal bis 3 schläft. Das finde ich schon auch außergewöhnlich.
Ja, das schaffe ich gar nicht mehr.
Nur bei manchen.
Ja, jetzt erfüllen wir hier wieder schon so Klischees. Also. Ja,
sorry.
Wir haben auch gestern über unseren Bierkonsum in Proben gesprochen, weil wir haben noch Getränke übrig von unserem letzten Darkroom, weil wir dort Getränke verkauft haben und nicht alles losgeworden sind. Und dann haben Moritz und ich darüber gesprochen, dass da auch noch ein Kasten Bier ist. Und dann ist uns aufgefallen, dass dieser Kasten Bier wahrscheinlich das letzte ist, was leer wird, weil wir in so einer Probe, dann wird dann halt ganz viel, weiß nicht, so eine Apfelschorle oder eine Cola und sowas, das geht alles weg. Aber das Bier, also wir sind keine gute Band, was das
kein
angeht.
Kein Saufensemble. Ja, das hat uns ein bisschen deprimiert, weil auch schon alte Biersorten da noch irgendwie standen. Und ich meine, natürlich ist es jetzt nicht gekühlt. Das,
da ist bestimmt schon abgelaufenes Bier drunter.
Ja, es gibt auch sogar alkoholfreies Bier, was da auch immer noch steht. Das habe ich jetzt mal so probiert. War abgelaufen, ging aber noch. Ja.
Gibt es aber auch andere Kapellen, die da...
Ja, das ist mir klar.
Ja, aber ich meine, wenn wir eine Band wären und wir hätten da irgendwie so 6 Kästen Bier, dann würden wir wahrscheinlich gar nicht mehr proben, sondern erstmal das Bier leer machen. Und
ja, das ist ja auch der Sinn und Zweck von vielen Bands.
Wir sind schon wieder bei Klischees. Wir hatten hier irgendwas erlebt, irgendwas Hochwertiges brauchen wir jetzt.
Wir haben ja alle was Hochwertiges erlebt, nicht unseren Darkroom. Was haben wir heute für einen Tag? Ja, letztes Wochenende. Ziemlich schöne Konzerte gehabt. 3 Stück, Freitag, Samstag, Sonntag, alle hier in Hannover und gut besucht. Hat Spaß gemacht.
War an einem ganz tollen Ort, finde ich. In den Hainhölzer Höfen. Sagt jetzt wahrscheinlich keinem was, aber so eine alte Fabrikhalle.
Und ich fand es super, weil wir den Darkroom ja vor 10 Jahren oder so das erste Mal gemacht haben.
Mein erstes Treppenhausprojekt.
Ja, genau. Stimmt. Damals in diesem Zirkuszelt. Und da war halt gleich schon der Gedanke, dass die Leute auch liegen können. Und die letzten Jahre haben wir das immer nicht mehr so richtig hingekriegt, weil es einfach so schwer ist, Orte zu finden, die einfach nicht bestuhlt sind und wo man trotzdem was machen kann. Und waren im Schauspielhaus und so im großen Haus und alles mögliche, was ja auch toll war. Aber diesmal haben wir endlich wieder so eine riesige Halle zur Verfügung gehabt, wo wir ganz viel Feldbetten und Strandliegen, die wir lustigerweise auch alle besitzen. Irgendwie so 170 Strandliegen und 60 Feldbetten gehören dem Orchester, hinbauen konnten und auch ein paar Sitzplätze und so. Und das fand ich irgendwie toll, dass die Menschen mal wieder das Erlebnis haben konnten, wie man Musik auch nochmal anders hört, wenn man die Augen geschlossen hat und auch noch im Liegen, auch nochmal spezieller ist, finde ich.
Und es sieht richtig witzig aus, wie sich da alle so auf diesen Betten lümmeln, während man da spielt.
Das ist total witzig und ich finde es auch immer wunderbar zu sehen, wie die dann da so, wenn da so ein Pärchen liegt, wie die völlig vergessen, dass überall um sie herum auch noch andere Leute sind. Natürlich sehen sie es nicht, aber sie müssten es eigentlich wissen. Und trotzdem ganz laut sich über irgendwelche relativ intimen Sachen unterhalten, weil sie es einfach gar nicht checken.
Was hast du da so mitbekommen?
Das wird nicht verraten. Ja, nein, das war total schön. Und vor allem klang es da auch noch richtig toll. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Kompromiss, den man manchmal eingehen muss, wenn man an ungewöhnliche Orte geht, die nicht Konzertsaal sind, dass die Akustik vielleicht nicht ganz optimal ist oder vielleicht weiter hinten nicht mehr so toll ist oder so. Aber das, finde ich, klang echt, also keine Abstriche gegenüber einem wirklich guten Konzertsaal.
Ja, das war ja dieser Schuhkarton-Effekt, ne? Das ist auch so die einer der klanglich, also ich habe ja nicht so viel Ahnung von Akustik, aber so einer der besten Formen für einen Konzertsaal ist die Form eines, wie so ein Schuhkarton, also ja, recht eckig. Und ich würde sagen, das war ziemlich nah an so einem Schuhkarton. Sowieso, was berühmter Schuhkarton ist, glaube ich, das Konzertgebau. Oder der Wiener Musikverein, auch ein Schuhkarton. Mhm.
Schuhkarton mit relativ viel Holz noch irgendwie.
Ja, Schuhkarton mit Holz klingt gut. Aber es hat reingeregnet.
Hat ein bisschen reingesuppt noch. Wenn das Dach noch dicht ist, ist echt ein guter Raum.
Ja, aber schon auch toll, dann da so viele Menschen dann zu sehen, die da alle das einfach machen. Den Schlafbrillen und da rum.
Ja, und sich reinführen lassen von uns, blind und so. Fast keiner hat sich beschwert. Das ist toll bei unserem Publikum. Ich sag ja immer, wir mit unserem hannoverschen Publikum können wir echt fast alles machen. Die machen das einfach mit. Das ist so ein Vertrauen da.
Also ich hätte schon so eine Lady da stehen, die war so, junger Herr, wie rum zieht man denn diese Schlafbrille auf? Und war ich so, ja, so rum, können Sie sich mal aus. Ich sehe ja immer noch was. Und so, ja, müssen Sie vielleicht die Augen zumachen. So. Nee, ich brauche jetzt eine neue Brille. Also die war so richtig, ja.
Und hat sie dann nochmal genau dieselbe Brille bekommen?
Ja, sie hat dann einfach nochmal genau dieselbe Brille bekommen und dann war das Problem gelöst.
Ja, gut, so geht's auch. Ich finde ja diesen Schlafmaskeneffekt ganz toll, dass das Publikum so ruhig ist, wenn die nichts sehen. Ich finde, bei Darkrooms haben wir so mit das ruhigste Publikum, weil man, weiß ich nicht, man kommt, glaube ich, in so eine tolle Zuhörstimmung, dadurch, dass man wirklich erstmal orientierungslos ist. Man kann sich gar nicht ablenken, man kann nicht aufs Handy gucken, man kann nicht nach rechts, links, sondern man ist wirklich einfach nur in dieser Geschichte, die erzählt wird und in der Musik. Und das ist einfach, weiß nicht, so ein gechilltes Publikum. Keiner quatscht, niemand. Ein
paar schlafen vielleicht.
Das vielleicht ist deswegen so ruhig, vielleicht schlafen alle.
Ich glaube auch, dass da ein paar geschlafen haben. Es hat echt lange gedauert, wenn die dann in der Show irgendwann die Brillen abnehmen sollen, kommt dann dieser Satz, nehmt die Brillen ab und so. Und ich glaube, in ein paar Shows kamen die so über 10 Mal.
Ja, so Widerstände, ne?
Dass Leute dann irgendwie realisiert haben, dass sie angesprochen werden.
Das ist ganz toll, das zu beobachten, wie die dann zum Teil so ihre Nachbarinnen und Nachbarn mit dem Ellbogen so anstupsen, so. Du kannst jetzt die Brille abnehmen. Jetzt.
Ja, und wie wunderbar, ne, dass die dann natürlich alle so stark in dieser Story sind, dass es für die undenkbar ist, dass sie jetzt als reale Personen hier in dieser Welt angesprochen werden von den Stimmen, die ganze Zeit gerade am Südpol unterwegs waren. Ja, auch deswegen dauert es natürlich sehr lange, bis sie wirklich realisieren, dass sie jetzt selbst gemeint sind.
Ja, weil natürlich haben die da am Südpol auch irgendwelche Brillen, Schneebrillen gehabt, die man auch abnehmen könnte. Aber apropos Schnee und Eis, Mo, ich glaube, du hattest ordentlich was zu tun, was so Eis zerbrechen,
ja,
aber auch sonstige Wind und
Szenen,
Klapper und Knirschgeräusche.
Eis schollen und Eis brechen soll. Und dann haben wir natürlich relativ viel rum überlegt. Am Schluss sind das so Styroporplatten geworden, die da so zerhäckselt werden. Und ich habe jetzt gerade eine Aufnahme gehört und das klingt echt gut. Hätte ich nicht gedacht, weil am Platz ist es halt einfach lustig.
Am Platz klingt es überhaupt nicht gut.
Weil der andere Schlagzeuger das Zeug da so zerquetscht. Und draußen klang das richtig realistisch. Ja, mega cool.
Ja, und wir haben auch so ein bisschen nicht nur Sound Dolby Surround von den Leuten geliefert, sondern auch so ein bisschen uns einen Spaß draus gemacht. Es ging die ganze Zeit um so Wind, der so flattert und dann haben einige Leute irgendwelche Decken oder irgendwelche Stoffe genommen, mit denen so gewedelt. Und dann gibt es einen Moment, wo wir uns im Publikum verteilen und ich glaube, ja, ich habe sehr viele Leute mitgekriegt, die sehr großen Spaß daran hatten, den Leuten auch so ein bisschen Wind zuzufächern. Das war, also ich inklusive. Das hat sehr großen Spaß.
Das sah auch
gemacht.
Wirklich ganz toll aus, wie ihr da alle überall verteilt wart und rumgesprungen seid.
Hat
wie
halt
so
keiner
kleine
gesehen.
Feen,
ne?
Nur ich.
Aber man hat es immer gemerkt, weil die Leute dann so angefangen haben zu grinsen, wenn man ihnen gerade sowas zugefächert hat, dann so, oh, okay, okay, es kommt hab wenig gerade.
Und trotzdem ist denen dann, also fragen die danach, seid ihr irgendwann mal zwischendurch rumgelaufen? Sie wissen trotzdem nicht ganz genau, wie das passiert ist. So, also natürlich nicht, weil sie es nicht sehen konnten. Mhm. Aber, was ich noch sagen wollte, wir haben, das gerät immer so ein bisschen zu kurz, wenn wir über so Darkrooms erzählen, obwohl es eigentlich sehr im Zentrum steht, wir haben natürlich auch ganz tolle Musik gespielt. mit dem ersten Violinkonzert von Philipp Glass, was wir bearbeiten durften für unsere Besetzung mit Sopransaxophon. Und aber auch, und das verknüpft uns jetzt quasi auch mit dem Thema, das wir gleich noch haben, wir haben lauter kleine Stückchen von Nadja und Lilly Boulanger gespielt, eigentlich Klavierstückchen, die wir auch haben bearbeiten lassen von Maren Wilhelm für unsere Besetzung. Und das sind schon echt ganz zauberhafte kleine Miniaturen geworden, finde ich, die da alle so ihren Platz gefunden haben.
Ja, und die haben auch richtig toll gepasst zu der Story. Es ist auch so ungefähr um die gleiche Zeit geschrieben, wie die Story von Scott da stattfindet. Und ja, also diese Stücke sind wahnsinnig vielseitig. Und ja, ich finde gerade auch die Form, in der die das bearbeitet hat, war wirklich ganz toll gelungen, ganz atmosphärisch.
Thomas hat es ja gerade angeteasert. Wir haben heute wieder einen Gast. Marlene Brüggen kommt gleich dazu, die beim DSO Berlin, dem Deutschen Sinfonieorchester in Berlin, arbeitet und dort das künstlerische Betriebsbüro macht. Kann sie uns mal erklären, was man da so genau macht und die künstlerische Planung leitet. Und die hat Marlene hat in den letzten Jahren sehr große Schwerpunkte gesetzt, was jetzt mehr die Diversität angeht in der klassischen Musik und in der Programmierung. Also zum Beispiel mehr Werke von weiblichen Komponistinnen zum Beispiel. Und das ist ein Thema, was uns in letzter Zeit immer mehr beschäftigt. Und ich bin mal sehr gespannt, was Marlene dazu sagt. Und wir kennen Marlene auch schon länger, oder?
Ja, Marlene hat auch Hannoveraner Wurzeln, so wie wir. Und da haben wir schon sehr viel zusammengearbeitet und sie war zwischendurch beim Schleswig-Holstein Musikfestival und ist jetzt eben in Berlin gelandet. Und das sind natürlich auch so schöne Dinge, die unser Beruf so mit sich bringen, dass man immer mehr Menschen um sich herum sammelt, die dann mit einem zusammen irgendwie weiter wachsen, irgendwo anders hingehen und man bleibt trotzdem mit allen verbunden und trifft sich immer mal wieder irgendwo, weil dieser ganze Zirkus natürlich irgendwie auch sehr überschaubar ist.
Stocksteif und Brüder.
So, hallo Marlene, schön, dass du da bist. Wir haben uns eine kleine Einstiegsfrage überlegt. Und zwar, was ist das, was dich gerade so am meisten beschäftigt diese Woche oder gerade aktuell so im Rahmen deines Jobs?
Das ist eine sehr gute Frage, weil mich gerade aktuell beschäftigt die Tatsache, dass der Dirigent, den wir für nächste Woche eingeladen haben, im Begriff ist, abzusagen. Das passiert so alle paar Monate mal, dass jemand, den wir eingeladen haben, kurzfristig absagt. Und das beschäftigt einen dann doch sehr spontan, sehr umfassend. Und ich habe jetzt schon an die größten 10 Agenturen unserer Branche geschrieben mit einem Hilferuf. Und hier kleckern jetzt so langsam, aber sicher die Alternativvorschläge ein.
Und du hast dann richtig Pech, wenn irgendein Stück auf dem Programm steht, das keiner kennt wahrscheinlich, oder?
Das stimmt. Nächste Woche ist es Bruckner 4, das sollten dann doch der eine oder die andere kennen. Und aber auch Clara Schumanns Klavierkonzert, das kennen nicht so viele. Das sollte aber jetzt eigentlich kein Argument sein, nicht einspringen zu können. Mal gucken, wen wir so finden. Also so Einspringer können total große Chancen auch sein für Menschen, die wir nicht in unserer Programmplanung unterbekommen haben, die dann kurzfristig zu uns kommen und manchmal verstecken sich dann da die großen Entdeckungen hinter. Aber es ist auch eben von Managementseite immer durchaus ein großer Stressfaktor, dann in kürzester Zeit jemanden herzubekommen.
Und ist es jetzt schon sicher, dass der oder diejenige absagt? Oder du hast gesagt, es ist so im Prozess.
Es ist im Prozess, genau. Die Person ist krank und ahnt, dass es ihr bis nächster Woche nicht besser gehen wird. Und deswegen ist es jetzt an mir durchaus auf jeden Fall schon mal eine Alternativoption wenigstens anzudenken, damit ich nicht am Wochenende plötzlich vor vollendeten Tatsachen stehe.
Das ist also eine der Sachen, mit denen du dich so rumschlägst. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen beschreiben, was du denn da eigentlich für einen Job hast und was du da so machst.
Ich bin die Leiterin der künstlerischen Planung und des künstlerischen Betriebsbüros beim DSO in Berlin. DSO steht für Deutsches Sinfonieorchester. Wir sind eines von zwei Radioorchestern hier in Berlin. Wir haben vier Gesellschafter, nämlich das Land Berlin, die Bundesrepublik Deutschland, Deutschlandradio und den RBB. Und wir haben das große Privileg, als ein großes Orchester fast wöchentlich in der Berliner Philharmonie aufzutreten. Und nicht nur das, sondern wir machen natürlich auch viele weitere Konzertformate, nicht im Philharmoniesaal, sondern auf weiteren Bühnen der Stadt. Wir haben ja ganz unterschiedliche Schwerpunkte in unserem Programm. Wir machen viel Kammermusik, wir machen Konzerte mit Zirkus Roncalli, wir machen Kinderkonzerte, wir haben im letzten Jahr Konzerte auf dem Boot gemacht, wir machen in diesem Jahr Konzerte im Zoo. Also das ist ein ganz vielfältiges Programm und ich bin dafür zuständig, dass der Kalender des Orchesters gefüllt ist. Also sowohl mit Eigenveranstaltungen als auch dann irgendwann mit Tourneekonzerten auf der ganzen Welt, sage ich mal. Und zu diesem Füllen des Kalenders gehört dann eben auch die Programmplanung. Das heißt, wir überlegen uns dann, wen wollen wir neben unserem Chefdirigenten als Gastdirigenten oder Gastdirigentin zu uns einladen. Welche SolistInnen sind vielleicht auch mit dem Orchester schon seit Jahren verbunden und kommen auch immer wieder gerne zu uns. Und ja, was für Stücke wollen wir dem Publikum hier in Berlin präsentieren? Das ist so mein Hauptjob.
Und die Tatsache, dass ihr jetzt da mit Roncalli kollaboriert oder auf dem Boot spielt, das hört sich auch so ein bisschen an, als wäre das vielleicht deiner Feder entsprungen oder spekuliere ich da jetzt einfach zu weit?
Da spekulierst du tatsächlich zu weit. Die beiden Projekte gab es schon vor meiner Zeit. Dieses Roncalli-Projekt geht jetzt, glaube ich, in sowas wie das 13. Jahr oder so. Das kam ursprünglich mal zustande, weil es eine Doppelbuchung zu Silvester gab im Tempodrom. Nämlich das DSO hatte das Tempodrom reserviert und Zirkus Roncalli. Und plötzlich fiel dem Tempodrombetreiber auf, Mist, wir haben ja beide hier vor Ort zu Silvester und aus der Not wurde eine Tugend gemacht. Und seitdem spielt jedes Jahr das Orchester mit dem Zirkus Roncalli zusammen die Neujahrs- und Silvesterkonzerte im Tempodrom. Aber darüber hinaus, so, wenn wir jetzt sozusagen wenn ich auf deine Frage eingehe, aus meiner Feder stammt zum Beispiel ein neues Konzertformat, was wir seit letztem Jahr eingeführt haben, in Zusammenarbeit mit dem Podcast Zeit Verbrechen von der Verlagsgesellschaft Die Zeit, also mit dem True Crime Podcast von Sabine Rückert und Andreas Senfka teilen wir uns die Bühne mit einem DSO-Ensemble und das Ganze heißt dann Musik und Verbrechen. Und die beiden Podcast-Hosts erzählen live von Kriminalgeschichten aus dem klassischen Umfeld oder der Musikhistorie. Und unsere MusikerInnen liefern die richtigen Stücke dazu.
Wow, das klingt ja musikalisch. Was gibt's denn da für spannende Geschichten? Ich weiß nur, hatten wir es davon, von irgendeinem Komponisten, der verrückt geworden ist?
Gabrieli fällt einem natürlich erstmal ein.
Genau, der hat irgendjemanden umgebracht, oder was war das?
Vielleicht meinst du Carlo Gesualdo.
Meine ich, nicht Gabrieli Gesualdo.
Genau. Tatsächlich haben wir über Carlo Gesualdo gerade ein Konzert gemacht, tatsächlich. Das kann man auch noch nachhören. Auf allen eingängigen Streaming-Plattformen unter dem Zeitverbrechen-Podcast. Und das ist wahnsinnig spannend. Also was da passiert ist, genau, der hat seine Frau umgebracht und deren Liebhaber. Und tatsächlich, trotz dass es schon mehrere hundert Jahre zurückliegt, gibt es da ganz viel Archivmaterial zu. Also wirklich so Gerichtsakten, aus denen dann zitiert wurde. Und unsere MusikerInnen haben dann entsprechende Musik dazu gespielt. Wir haben uns da nicht nur auf Gesualdo beschränkt, weil der natürlich auch vornehmlich so Madrigale und sowas geschrieben hat. Aber es ist uns auch dann ein Anliegen, das Zielpublikum, was wir dann im Saal sitzen haben, die natürlich teilweise schon auch das DSO kennen und deswegen kommen, aber zum großen Teil auch einfach Podcast-ZuhörerInnen sind, dass wir die so ein bisschen auch an unser Metier heranführen und dann eine weite Bandbreite an musikalischen Stücken präsentieren. Und das war sehr erfolgreich. Genau, und neben dem Gesualdo haben wir auch letztes Jahr schon über einen Geigenbauer gesprochen, der in den letzten Jahrzehnten große Betrugsmaschen gefahren hat mit Stradivaris und sich da die Taschen vollgeladen hat mit Geld, weil er den Banken billige Flohmarktgeigen als Stradivaris ausgegeben hat und so. Das ist auf jeden Fall auch eine super Geschichte.
Ich weiß, von wem du sprichst. Ja, das ging auf jeden Fall durch die Presse. Der hatte, glaube ich, auch so ein schönes Schlösschen mit so ein paar Rolls Royce und so. Hat er sich gegönnt, hat er auf jeden Fall. Ja, ja.
Hat sich gegönnt. Ist auch, muss man jetzt auch dazu sagen, deswegen nenne ich jetzt auch den Namen nicht, weil es gab ein Gerichtsurteil. Er hat dafür, glaube ich, sogar auch im Gefängnis gesessen und ist jetzt aber wieder auf freiem Fuß. Und ich habe gelernt, jetzt auch in dieser ganzen Zusammenarbeit, dass auch so jemand das Recht auch vergessen hat. Und deswegen, genau, hat er Buße getan für das, was er getan hat. Aber es war auf jeden Fall eine Wahnsinnsgeschichte. Und solche Sachen besprechen wir da im Podcast. Und das ist natürlich unendlich, was man da erzählen kann.
Ja, großartig.
Und ihr habt auf jeden Fall in den letzten Jahren auch von euch reden lassen. Nee, wie sagt man?
Man, hat, über euch
man hat viel über euch gesprochen. Weil ihr euch auch noch eine neue Art einfallen habt lassen, wie ihr programmiert, was für Stücke ihr spielen lassen wollt. Und es ging ganz konkret um die Stücke von Komponistinnen, oder?
Ja. Yes. Genau. Ich habe mich tatsächlich hier vor 3 Jahren auf diesen Job mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Ideen beworben. Das war sozusagen im Auswahlprozess eine Aufgabe, dass ich präsentieren sollte, wie ich mir die Programmatik des BSO vorstelle in den nächsten Jahren. Und eine meiner Ideen war, in jedem Konzert ein Stück einer Komponistin zu platzieren. Und das klingt auf den ersten Blick relativ profan, ist es aber nicht, wenn man sozusagen sich nochmal vergegenwärtigt, dass in Deutschland Stand vor 2 Jahren, Forschungsstand, 98% der Stücke, die auf den Bühnen gespielt werden von professionellen Orchestern, dass die von aus der Feder von Komponisten stammen. Das heißt, Komponistinnen sind wirklich in größter Weise unterrepräsentiert in unserem Metier. Und wir haben dann Robin Ciciati, Thomas Schmidt-Ott, Orchesterdirektor, Robin Ciciati, Chefdirigent und ich haben vor 2 Jahren dann gebrainstormt, wie wir denn in die kommende Saison starten wollen und was wir für ein Oberthema uns überlegen wollen und was für eine rote Linie, für einen roten Faden, und haben uns dann die verschiedenen Ideen zugeworfen und ich habe dann nochmal diese Idee angebracht und plötzlich sagten die beiden anderen, das klingt doch total spannend, lass uns das machen. Und dann haben wir aus dieser Euphorie irgendwie heraus das einfach entschieden. Zu dem Zeitpunkt war aber unsere Programmplanung schon zu 70% abgeschlossen. Das heißt, wir mussten dann anfangen und jeden Gastdirigenten, jede Gastdirigentin nochmal ansprechen und sagen, kannst du vielleicht nochmal dein Programm ändern? Und bitte kannst du dir überlegen, ob du, welches Stück einer Frau du mit ins Programm nehmen möchtest. Und das war natürlich entsprechend herausfordernd, weil bei den großen DirigentInnen, die sonst so jede Woche woanders auf der Welt sind, jede hat natürlich ein gewisses Repertoire, was dann im Zweifel auch immer wieder auf dem Programm steht. Die können ja auch nicht ständig neue Werke einüben. Und dann kamen wir und sagten, ja, bitte ein Stück einer Frau. Und das war auf jeden Fall eine Herausforderung, da bei allen offene Türen einzurennen. Am Ende des Tages haben sie es aber geschafft und hatten tatsächlich dann in dieser Saison 23/24 das Saisonmotto kein Konzert ohne Komponistin und haben im Laufe der Saison in unseren Sinfoniekonzerten und Kammerkonzerten 45 unterschiedliche Komponistinnen dem Publikum präsentiert und noch mehr Stücke von den jeweils 45 unterschiedlichen Frauen. Und das war eine total tolle oder ist weiterhin eine total tolle Entdeckungsreise und ein großes Abenteuer.
Wie kam das denn so bei eurem Publikum an? Jetzt einfach mal, ja, da neue Wege zu gehen. Kam das gut an? Hattet ihr volles Haus? Ich meine, wir haben viel mitbekommen, dass ihr tollen Anklang bekommen habt, so in der Szene. Viele, das hat so ein bisschen für Aufregung gesorgt und genau, ja.
Genau, also das Feedback war auf jeden Fall ganz vielfältig und bunt. Und erstmal haben wir, glaube ich, noch nie für ein Saisonmotto so viel Presse bekommen. Und unser Publikum ist sowieso, ich würde sagen, ein recht offenes Publikum. Es gibt ja in Berlin viele Orchester, 7 an der Zahl. Und als Berlinerin oder Berliner kannst du dir also überlegen, ob du dein Abo eher beim BSO machst oder vielleicht bei den Philharmonikern. Und jedes Orchester steht ja auch für eine gewisse Art der Programmatik oder für einen gewissen Schwerpunkt. Und das BSO ist schon immer so ein bisschen der orchestrale Think Tank der Stadt. Von daher, glaube ich, haben wir sowieso ein relativ offenes Publikum, was solche neuen Ideen angeht. Nichtsdestotrotz gab es durchaus schon auch ein paar skeptische Stimmen, die gesagt haben, was soll das denn jetzt? Also muss das wirklich sein? Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Und so die eingängigen Argumente, nicht nur so im Zwiegespräch, sondern auch online, auf Facebook vor allen Dingen, kommen dann ganz schnell. Also es sollte nicht um eine Quote gehen, sondern um Qualität. Es gibt doch gar nicht genügend Frauen. Es gibt gar nicht genügend Werke. Ihr nehmt uns die großen anderen tollen Werke aus dem Kanon weg. Und das Schöne ist, dass wir jetzt merken, so im Lauf der aktuellen Saison, dass sich das irgendwie dreht. Also ich habe jetzt schon mehrere Gespräche geführt, sowohl mit MusikerInnen als auch mit Menschen aus dem Publikum, die jetzt sagen, oh, ich war am Anfang skeptisch und jetzt finde ich es richtig toll. Weil es A, nicht dazu führt, dass wir irgendjemandem etwas wegnehmen, um Gottes Willen. Wir spielen weiterhin die tollen, großen, klassischen Werke, weswegen wir auch alle zu unseren Leidenschaften gefunden haben. Und B, entdeckt man nicht nur neue klassische Stücke im Konzert, sondern man entdeckt auch neue Komponistinnen und neue Biografien. Und gerade diese Frauen, die haben eben nicht nur Komponistinnen aus der Gegenwart, sondern eben schauen auch in den letzten Jahrhunderten, was gab es da für Frauen. Und es waren immer spannende Persönlichkeiten, die für ihre Passionen gekämpft haben, die dafür einstehen mussten, überhaupt komponieren zu können. Und was es da alles für Geschichten gibt, also angefangen von natürlich dieser Schwesternliebe zwischen Lili und Nadia Boulanger, die sich gegenseitig unterstützt haben. Lili aber total krank war, trotzdem mit 19 die jüngste Gewinnerin des komponierenden Preises überhaupt in Italien gewonnen hat. Oder auch eine Ethel Smyth, die zur Jahrhundertwende in England auf die Straße gegangen ist fürs Frauenwahlrecht, dafür dann ins Gefängnis gekommen ist. Und im Gefängnis gibt es so eine wunderschöne Anekdote, dass sie dort einen Frauenchor geleitet hat und den aus einem Gefängnisfenster dirigiert hat mit einer Zahnbürste in der Hand. Also es sind wirklich lauter schöne, ja, das heißt nicht nur schöne, aber lauter inspirierende Biografien, die uns hier so unterkommen, eben neben der Tatsache, dass wir auch tolle neue Musik entdecken.
Du hast mir quasi meine Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Ich stelle sie trotzdem noch mal ein bisschen expliziter. Wie viel, würdest du sagen, anteilig sind es Komponistinnen, die jetzt heute noch leben? Und wie viel sind es quasi so Neuentdeckungen oder einfach schon etablierte Komponistinnen der Vergangenheit?
Ich würde vielleicht so schätzen, also das müsste ich nachzählen tatsächlich, vielleicht sowas wie 50-50 oder auch 60-40. Also es ist schon einfach auch aufgrund der Tatsache, dass natürlich viele Komponistinnen aus den letzten Jahrhunderten trotz Bemühungen von Einzelpersonen im Untergrund verschwunden sind, sage ich mal, dann kommt man an die Notenmaterialien nicht dran und so weiter. Es ist trotzdem einfacher, Zeitgenössinnen zu programmieren. Und wenn es dann darum geht, wenn eine Gastdirigentin oder ein Gastdirigent gefragt wird nach einem Werk einer Frau, fällt es vielen leichter, Zeitgenössinnen zu nennen und auszuwählen. Ich würde sagen, so ist ungefähr das Verhältnis.
Das ist total spannend. Du musst mal erzählen, du hast ja jetzt mit sehr vielen Menschen, vor allem mit Dirigentinnen und Dirigenten, ja dann da sehr intensiv drüber gesprochen. Du hast ja auch erzählt, dass viele auch nochmal umplanen mussten. Erzähl mal, was gab es da so für Reaktionen? Was für schöne kleine Anekdoten? Wie sind die damit umgegangen, mit dieser neuen Herausforderung?
Also ja, ganz unterschiedlich. Am Ende des Tages zählt für mich vor allem das Ergebnis, dass alle sich darauf eingelassen haben. Natürlich mit kleinerer und größerer Begeisterung.
Ja, es ist auf jeden Fall, wie du sagst, ja auch einfach deswegen eine Herausforderung, weil das eben so abseits dessen ist, wie ihr Job normalerweise läuft. Da ist es erstmal natürlich anstrengend.
Absolut, genau. Und das ist vor allen Dingen das Hauptargument häufig. Und jetzt haben wir wunderbarerweise zum Beispiel in der kommenden Saison das Doppelkonzert von FL Smiles, die ich ja gerade schon erwähnte, für Violine, Horn und Orchester im Programm stehen. Und da hatte ich Pablo Eras Casado gefragt, ob er sich vorstellen könnte, das mit in seine Woche zu nehmen bei uns. Und dann hat er erst gesagt, boah, bei aller Liebe, das schaffe ich nicht. Das ist ein langes Werk, also es ist fast eine halbe Stunde. Und er ist vorher total dicht mit anderen Engagements, jede Woche woanders, wie gesagt. Und dann war ich schon so, na gut, okay, was kann ich machen? Also wenn er es nicht unterkriegt, es vorzubereiten, dann klappt es nicht. Und dann schrieb sein Management, er habe sich jetzt doch nochmal angehört, weil es das eben schon auch auf gibt schon Aufnahmen von. Und er ist ganz begeistert und er will es doch jetzt machen. Und das sind total schöne Erfolgserlebnisse irgendwie. Und weil das ja dann wiederum auch MultiplikatorInnen sind, wenn denen das Stück gefällt, nehmen sie es ja auch wieder mit zum nächsten Orchester.
Ja, voll schön, weil wir haben zwei, die beiden Komponistinnen, die du jetzt gewählt, oder die drei Komponistinnen, haben auch bei mir in letzter Zeit eine große Rolle gespielt. Ich habe auch von dem Ethel Smythe eine Ouvertüre neulich gemacht und wir haben Nadja und Lili Boulanger auch in unserem letzten Darkroom drin gehabt. Das ist super Musik.
Total, absolut. Und gleichzeitig finde ich auch, weil immer kommt diese Qualitätsfrage, ist da, ne, es soll um Qualität gehen, nicht um die Quote. Punkt 1 ist, wer sagt denn, was qualitativ hochwertig ist? Wir sind hier einer Kunst zugegen und ich finde das so individuell, was einem gefällt und was einem nicht gefällt und was muss denn Musik transportieren zu den RezipientInnen. Also in meinen Augen geht es vor allen Dingen darum, Emotionen zu transportieren, Atmosphäre zu schaffen, einen Raum zu schaffen, einen Safe Space zu schaffen und wenn das dann ein Stück schafft, was vielleicht aber nicht die größten kompositorischen Qualitätskriterien erfüllt, ist es dann schlecht, obwohl es die Menschen erreicht hat emotional. Also ich finde, das ist eine große Debatte, diese Qualitätsdebatte, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, in den letzten Jahrhunderten hatten die komponierenden Männer die Chance, durch einen Selektionsprozess zu gehen. Das heißt, Brahms, Beethoven und Bruckner waren ja nicht die einzigen ihrer Zunft zu der Zeit, die haben sich aber durchgesetzt. Diese Frauen, die es in den letzten Jahrhunderten gab, denen wurde dieser Selektionsprozess verwehrt, weil sie schon damals überhaupt nicht in dem Umfang aufgeführt worden sind und auch nicht in dem Umfang überhaupt alle Möglichkeiten hatten wie die Männer. Das heißt, ich empfinde unsere Aufgabe gerade auch darin, diesen Selektionsprozess anzustoßen und einfach Komponistinnen von früher und jetzt eine Bühne zu bieten und finde es auch in totalen Ordnung, nach einem Stück auch sagen zu dürfen, das hat mir jetzt nicht gefallen. Und gleichzeitig, um da wieder einzulenken, es gibt ganz häufig Stücke, also unbekannte Stücke, wo dann 5 Menschen danach zu mir kommen und sagen, was war das denn für ein blödes Stück? Und die nächsten 5, mit denen ich spreche, sagen, das war ja toll. Also, und da sind wir wieder bei diesem individuellen Musikgeschmack und der Frage, was ist denn eigentlich Qualität in der Kunst?
Ja, es bricht einem so ein bisschen das Herz, wenn man manchmal so zu dem Thema hatten nicht sozusagen dieses Podium, was ihre männlichen Mitstreiter hatten, was dann so ein Brahms oder selbst Mendelssohn zu seiner Schwester manchmal so schreibt und sagt, sozusagen aus heutiger Sicht tut einem das schon manchmal sehr weh, was man da so lesen kann,
voll,
biografisch. Ja.
Voll, absolut. Und wie viele Männer auch ihren Frauen verboten haben zu komponieren oder weiter zu komponieren, bestes oder berühmtestes Beispiel in der Familie Mahler. Also, ja. Und nichtsdestotrotz haben diese Frauen irgendwie alle ihren Weg gefunden und es gibt sie. Und es gibt eine Enzyklopädie, eine internationale Enzyklopädie von Komponistinnen oder so ähnlich heißt das. Und da sind 6000 Namen gelistet.
Ich wollte gerade sagen, es gibt auch dieses neue Buch von Arno Lücker, ne, ich glaube 250 so Bio. Ich habe mal reingeguckt, es ist ein tolles Buch, also auch Leseempfehlung. Ist jetzt, glaube ich, neu, ne? Ja.
Genau, das ist relativ neu. Ich meine im Aufbauverlag. Ich habe auch letzte Woche mit ihm gesprochen und da hat er auch nochmal erzählt, dass man im Buch, gibt es so QR-Codes zu jeder Komponistin und man kann dann, kommt man sofort, glaube ich, auf die Spotify-Liste oder so weiter oder so, wo man sich dann auch die Stücke anhören kann. Nichtsdestotrotz, die Forschung über Komponistinnen ist keine neue. Also geforscht über Komponistinnen wird schon seit 50 Jahren. Und es gibt eine Pionierin, die ich da nicht unerwähnt lassen möchte, die heißt Eva Weisweiler und die hat ihr erstes Buch über zum Thema 500 Jahre Komponistinnengeschichte im Jahr 1981 rausgebracht. Das hat einfach nur nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen.
Ich weiß nur, als ich musikalisch aufgewachsen bin, kannte ich höchstens Clara Schumann und sonst hat das gar keine Rolle gespielt, weibliche Komponistinnen, aber ja. Null.
Ja, ging mir auch total so. Und mir ist das auch nie aufgefallen in meinen ganzen, sowohl Kinder- und Jugendjahren als auch im Studium, ist mir nie aufgefallen, wir spielen ja die ganze Zeit und hören ja die ganze Zeit nur Musik von Männern. Also da gab es dann schon irgendwann so einen Schlüsselmoment. Ich habe damals von einem Festival gehört, von einem Pop-Festival, was versucht hat, paritätisch zu programmieren auf KünstlerInnen-Seite. Und dann plötzlich dachte ich, was ist denn eigentlich mit unseren Komponistinnen? Also man muss da ja auch erstmal drauf kommen, dass diese eingeübte Tradition aus den letzten Jahrhunderten ein totales Ungleichgewicht darstellt. Also da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun, auch an den Hochschulen gibt es viel zu tun. Ich höre immer wieder von Studierenden, die 3 bis 5 Jahre irgendwo studieren und in dem ganzen Studium kein einziges Werk einer Frau spielen. Das jetzt die Frage an euch. Habt ihr im Studium ein Werk einer Frau gespielt?
Ich habe gerade genau darüber nachgedacht.
Ich habe Sarajevo gespielt in meinem Masterabschluss.
Oh, ich habe die Sonate von Rebecca Clark gespielt. Das ist aber auch wirklich, ich glaube, das Einzige.
Baschewitsch kam auf jeden Fall vor. Ich muss noch überlegen. Clara Schumann, Romanzen sind auf jeden Fall
total... Ja, also ich glaube, wir haben uns jetzt hier eh schon... Also es ist, wir mussten auch viel zu lange dafür überlegen. Also ja, das müsste wirklich ganz anders sein.
Das war auf jeden Fall nicht Main-Dish, sondern immer nur, nee, wenn überhaupt, Zeit-Dish. Ja.
Eine Frage, die ich noch hätte, also ich meine, weil du gerade auch so Paritäten und so weiter angesprochen hast, jetzt klar, Programmplanung und Komponistin, da haben wir drüber gesprochen, wie ist es denn mit Ausführenden auf der Bühne, also Dirigentinnen, Solistinnen, gibt es da auch irgendwie... ja, gibt es da einfach so den Trend zu sagen, hey, das muss irgendwie ausgewogen, ausgeglichen sein? Verändert sich da was auch im Denken, mit wem man da so kooperiert und so, ja?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also gerade so, was bei den Agenturen so passiert in den letzten, ich würde sagen, vielleicht 4 Jahren, dass immer mehr Dirigentinnen überhaupt einen Vertrag bekommen bei großen Agenturen und das auch bei den Agenturen klar wird, wir können nicht nur männliche Cellisten, sag ich jetzt mal, auf unserer Liste stehen haben. Wir müssen auch gucken, dass da ein bisschen Ausgeglichenheit herrscht. Also da passiert schon ein Umdenken in unserer Branche. Es gibt da auch eine ganz spannende Studie zu. Das ist auch die Studie, die herausgefunden hat, dass in der Saison 2021 in Deutschland von Berufsorchestern nur 2% der Werke von Komponistinnen war. Und in derselben Studie kommt raus, was die Orchester betrifft, dass mehr Solisten als Solistinnen eingeladen werden, außer in A-Orchestern, interessanterweise. Ich versuche mir das so zu begründen, dass es schon auch so in der Star-Liga etliche große Frauennamen gibt. Also Lisa Batjaschwili, Hilary Hahn, Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter und Konsorten. Die hat ja unsere Branche schon auch zu bieten, aber so in den anderen Orchestern, in den BC und so weiter Orchestern, haben überall die Solisten überwogen. Auch tatsächlich auch die Dirigenten natürlich als Dirigentinnen laut der Studie. Das ist, wenn das jemand nachlesen möchte, das ist die Studie von Melissa Panlasigui. Und da tut sich auf jeden Fall was und wir achten da schon auch drauf. Man muss natürlich gucken, gerade so beim auf den DirigentInnen-Positionen, da gibt es einfach viel mehr Männer, die in den letzten Jahrzehnten sich einen Namen gemacht haben, die viel mehr Erfahrung haben, die Verbindung zum Orchester aufgebaut haben. Und da können wir jetzt nicht einfach sozusagen die vornehmlich jüngeren Dirigentinnen so nachschieben, sondern auch deren Karrieren müssen die Gelegenheit haben zu wachsen. Und auch die müssen sich ausprobieren dürfen. Also das ist ein schmaler Grat, was man auf solchen Frauen da am Pult direkt zumuten darf, damit man sie nicht sofort verheizt. Aber das ist natürlich auch die Aufgabe der Agentur.
Ich habe jetzt gerade mal so nachgedacht, also wenn du das so beschreibst, wie dein Job so aussieht, ne? Du beschäftigst dich mit so übergeordneten Zielen, du machst das Programm mit für die nächsten Jahre und hast aber auch ganz viel mit diesem Tagesgeschäft zu tun, wie zum Beispiel jetzt sagt der Dirigent ab und ich muss schnell ganz viel Kontakte aufbauen, damit ich da noch eine Lösung für nächsten Montag finde. Das klingt nach sehr viel. Klingt nach einem super anspruchsvollen Job.
Auf jeden Fall. Das kann ich nicht anders sagen. Und wir sind ein relativ kleines Team. Das heißt, wenn eine Person ausfällt, dann muss ich auch nochmal vielleicht den Obstteller für den Dirigenten hinstellen. Also im Kulturmanagement per se darf man sich nicht zu schade sein für die Dinge.
Das kennen wir irgendwoher.
Ja, das kennen wir nur zu gut.
Sag mal, kriegen die Dirigenten bei euch auch, wenn sie von der Bühne kommen, so ein Handtuch direkt gegeben?
Ich glaube, es liegt ein Handtuch in der Garderobe, aber es reicht ihnen niemand das Handtuch an.
Ah, das finde ich schön. Das ist mir einmal so passiert und ich fand es so ganz, ganz strange. Ich irgendwie fand ich so eine komische Behandlung.
Das passiert dir beim Orchester vielleicht, dass jemand da steht mit einem Handtuch.
Bei welchem Orchester? Ich habe es gerade nicht verstanden.
Das war beim Beethovenfest. Ja, da gab es direkt ein Handtuch. Ja, es war eine total nette Geste, aber ich fand es irgendwie so ein bisschen übertrieben. Ich dachte, ich kann jetzt schon auch noch ein bisschen in meine Garderobe gehen.
Ich finde, das ist so, also es ist ein Zeichen deiner Bescheidenheit, weil ich finde, das Handtuch ist, also es ist auf jeden Fall nicht so eine krasse Geste. Wenn neben dem Handtuch dann noch so ein Tablett mit Champagner und Kaviarhäppchen gestanden hätte, dann.
Macht ihr auch nicht, Marlene.
Das kann man auch nicht sein.
Auch wenn man es verlangen würde, also wenn ich jetzt so voll wirklich sehr, 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 sehr bekannter Dirigent wäre und ich würde sagen, ich komme morgen nicht, wenn du da nicht mit dem Tablett, mit Kaviarhäppchen und dem Champagner stehst.
Also A, so sind unsere DirigentInnen nicht. Und B, nein, also wir sind ein öffentlich-rechtliches Orchester, also beziehungsweise öffentlich-rechtlich finanziert. Bei uns gibt es kein Kaviarhäppchen. Aber wir sind trotzdem nett gemeint.
Ja, dann komme ich auch nicht zu euch zum Dirigieren. Also nicht, dass ich das könnte. Aber.
Da hat die klassische Musik als Genre nochmal Glück gehabt, dass es so nicht nach außen getragen wird, dass das dann der Normalzustand wäre an deutschen Orchestern.
Wir haben noch eine Aufgabe für dich, Marlene. Ja, du bist nicht vorbereitet. Wir haben nämlich eine neue Kategorie, auch für unsere ZuhörerInnen. Wir werden ab jetzt in jedem Monat ein Musikstück des Monats vorstellen und dieses dann in einer Spotify-Liste verlinken. Und Marlene, du hast jetzt, während ich hier rede, ganz kurz Zeit, dir was zu überlegen, was es denn sein könnte. Ich fände es übrigens, richtig witzig, wir haben jetzt so viel über Komponistinnen gesprochen, also es muss jetzt keine Frau sein, aber es wäre irgendwie witzig, wenn du jetzt mit so einer Maler-Symphonie kennst oder so.
Genau, ich habe gerade gesagt, Bruckner 4 vielleicht.
Und die einzige Regel ist, es muss eine Aufnahme auf Spotify davon geben.
Ich habe eins auf jeden Fall. Erstmal, aber das teile ich mir, glaube ich, mit Thomas, das Lieblingsstück von einem Mann, nämlich der Beginn des ersten Satzes von Elgars Cello-Konzert.
Sehr gut.
Nicht wahr? Was ich aber auch sehr empfehlen kann, was ein tolles Stück ist, ist von Anna Klein, Sound and Fury.
Fun Fact, wir haben letztes Jahr von Anna Klein ich glaube, die Europa-Premiere von ihrem Stück, das ich jetzt aber nicht mehr erinnere, wie das genau heißt. Thomas, weißt du das noch? Mhm. Anna Klein, also jedenfalls, wir sind auch auf jeden Fall Fans.
Fractured Time heißt das Stück. Ist auch richtig gut und das Publikum fand es auch ganz toll.
Wo haben wir das gespielt?
Bei Kult.
Ach ja, stimmt, das war das. Ja. Ja, das war cool.
Ja. Anna Klein.
Und dann könnt ihr das auch tun? Oder darf man nur eins?
Nee, du darfst auch zwei. Ich mach den, weißt du was, ich mach den Elgar, du darfst sogar drei. Den Elgar packen wir auch noch mit rein.
Yes. es gibt noch ein Stück von Caroline Shaw. Das ist für Streichquartett und Stimme und heißt And So.
Das kenne ich gar nicht. Caroline Shaw, bin ich großer Fan. Ja, großer Fan.
Orchester auch schon ganz viel von ihr gespielt, aber das Stück noch nicht.
And So.
Das ist wunderschön.
Ah, ich finde die Musik von Caroline Shaw sowieso einfach, das ist so, es gibt ja ganz viel neue Musik, die irgendwie nur mein Intellekt berührt, habe ich so das Gefühl, das ist so super analytisches Hören und das ist dann total interessant und spannend, aber irgendwie so mein Herz geht da nicht auf und bei Caroline Shaw ist es vielleicht sogar beides, aber auch sehr stark mit dem Herzen irgendwie.
Ja, das geht mir sehr ähnlich. Ich überlege gerade, ich glaube, wollte ich mich gerade noch mal nachgucken, aber so schnell finde ich es nicht. Ich glaube nämlich, And So ist nur ein Satz. Nö, aber wir lassen das mal so stehen. Ich glaube, es ist gut.
Ja, vielen Dank. Ich bin mal gespannt und ich hoffe, viele von unseren ZuhörerInnen werden in die Playlist reinhören und ein bisschen neue Musik entdecken. Ich bin mal gespannt auf And So und auf das Stück von Anna Klein. Vielen Dank für das Gespräch, Marlene.
Gerne, danke euch. Und viele Grüße aus Berlin nach Hannover.
Liebe Grüße aus Hannover nach Berlin. Komm mal wieder vorbei. Wir vermissen dich hier.
Aber sowas von. Sehr gerne.
Bis bald.
Das war's schon mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt dem Orchester auf Instagram, auf Facebook. Guckt doch vielleicht auch mal beim DSU vorbei. Die machen ziemlich spannende Sachen, falls ihr mal in Berlin seid. Und wenn ihr nach Berlin gehen wollt, vielleicht da mal ein Konzert miterleben. Und schaltet wieder ein in der nächsten Folge. Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wir haben vergessen zu sagen, dass wir total, also, dass wir es richtig cool finden und damit ein bisschen angeben wollen, dass wir am Sonntag nach Island für eine Woche auf so ein Festival fahren.
Und was? Ihr fahrt nach Island? Was macht ihr denn da?
Marlene. Wir sind da so ganz im Westen auf so einer witzigen Halbinsel. So, also wirklich von Reykjavik nochmal 7 Stunden mit dem Bus.
Das ist das letzte Schnipselchen vor.
Das ist kurz vor Grönland.
Ja. Und es ist richtig kalt. Und es wird nicht mehr dunkel werden in der Nacht.
Seit vorgestern geht die Sonne nicht mehr unter da. Wir sind da auf so einem Festival.
Ich hoffe, ich kann da pennen.
Mit Schlafbrille, Mo.
Marlene, was würdest du auf Island machen wollen?
Auf jeden Fall wandern gehen. Und in so eine heiße, wie heißt das?
Quelle.
In so einem Hotspot.
Geysir.
Ich werde in 10 Minuten rausgekickt. War schön, euch zu sehen.
Ja, okay. Tschüss.